Jeden Mittwoch wieder begrüße ich hier ganz herzlich zu den Mediennachrichten oder auch den Mediennews. Der Platz im tagesaktuellen Programm, in dem wir uns medialen Diskursen widmen, dem Internet, den Printmedien, dem Radio, dem Fernsehen, was es da also alles gibt. Aber die Printmedien, die spielen in dieser Woche bei uns eine ganz besondere Rolle, denn auf die konzentrieren wir uns. Es gibt zwei neue Veröffentlichungen, Hefte, auf die ich hinweisen möchte, und wir gucken uns dann auch noch an, wie zum Teil auch geschrieben wird, gedruckt wird, in was für Schriftarten und was daran vielleicht toll oder nicht ist. Das alles gibt es hier bei den Mediennachrichten. Freital, Heidenau, Klausnitz und Bautzen. Das sind so sächsische Orte, die in den letzten zwei Jahren dafür sorgten, dass der Begriff der sächsischen Zustände immer negativer besetzt wurde. Gemeint ist damit ein gesellschaftlicher Rassismus, der sich in Protesten und Brandanschlägen gegen Flüchtlingsunterkünfte zeigt. Gemeint ist damit aber auch eine behördliche Diskriminierung und eine polizeiliche Ignoranz, wenn es um die Aufklärung rechter Taten geht. Und gemeint ist damit auch ein politischer Rechtsruck, der sich im Erstarken der Neonazi-Szene zeigt und in solchen rechtsterroristischen Gruppierungen wie der Gruppe Freital sich zeigt. Das sind sie also, die sächsischen Zustände. Eine sächsische Stadt, aus der man aber selten von solchen Vorfällen hört und die man jetzt gar nicht so in dieses Milieu vielleicht einordnen würde, weil sie so einen relativ weltoffenen Ruf pflegt, ist Leipzig. Dabei gibt es sie auch, die Leipziger Zustände. Steven von Chronik LE vergleicht die mit den sächsischen.
Natürlich gibt es erstmal eine Reihe von Ähnlichkeiten. Ne? Auch in Leipzig gibt es Pegida-Ableger mit dem Namen Legida. Es gibt auch Anthropomen von rassistischer Mobilisierung, Bürgerinitiativen und so weiter und so fort. Das ist sozusagen relativ ähnlich zu den Strukturen in Sachsen vielleicht. Vielleicht auch bundesweit. Was anders ist als der sächsische Trend, ist zum Beispiel der antifaschistische Gegenprotest oder Gegenprotest allgemein, der in Leipzig einfach viel deutlicher sichtbar ist, als es das vielleicht auf dem ländlichen Raum oder im ländlichen Raum in Sachsen oder darüber hinaus ist. Also sozusagen, es gibt Ähnlichkeiten, aber auch tatsächlich eine Reihe von Unterschieden.
Leipziger Zustände, die beschreibt hier der Steven. Und Leipziger Zustände, das ist auch der Name einer Zeitschrift oder einer Broschüre, kann man auch sagen, bei der er mitwirkt. Diese beschäftigt sich mit der Dokumentation und Analyse rechter und diskriminierender Strukturen in Leipzig und dessen Umland. Die erste Ausgabe, die kam 2010 heraus. Mittlerweile ist es jetzt die fünfte Ausgabe der Leipziger Zustände, über die wir hier reden wollen. Herausgebracht werden diese Leipziger Zustände von der Initiative Chronik LE. Steven ist dort aktiv und gibt einen Überblick über die Arbeit dieser Initiative.
Drama besteht hauptsächlich drin, solche Vorfälle, seien sie diskriminierender Natur oder neonazistische Aktivitäten, erstmal auf unserer Website chronikle.org zu dokumentieren. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass wir diese Broschüre alle zwei Jahre mittlerweile herausbringen. Und die Broschüre soll dazu dienen, so einen tieferen Einblick, so eine vertiefte Analyse zu bieten, um sich genau mit solchen Phänomenen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, die es ja auch in Leipzig und darüber hinaus gibt, sich damit auseinanderzusetzen. In der Broschüre gibt es mittlerweile relativ viele Autoren, die dafür schreiben und so ganz unterschiedliche Perspektiven beleuchten. Selbstverständlich gibt es einen Schwerpunkt zu Legida, aber auch zu Rassismus und Asyl, alten und neuen Rechten. Aber wir versuchen auch relativ konkret nochmal auf so einzelne Akteure und Akteurinnen zu gucken.
Die aktuelle Broschüre, die Leipziger Zustände 2016, das ist die umfangreichste Ausgabe der Chronik LE bisher. Und entsprechend viele Themenschwerpunkte konnten dann auch aufgenommen und bearbeitet werden.
Es gibt hauptsächlich fünf Themenschwerpunkte. Einer, der sich um Legida dreht, einer, der so alte und neue Rechte betrachtet, da angefangen von so rechtsterroristischen Strukturen über die NPD bis zur Identitären Bewegung, was sozusagen eine relativ neue, jüngere Bewegung ist. Dann gibt es einen Schwerpunkt zu Rassismus, wo auch hauptsächlich Betroffene zu Wort kommen. Das war uns auch ein wichtiges Anliegen, um sozusagen die Perspektive auch nochmal sichtbar zu machen. Was heißt das für die Leute überhaupt, in unserer Gesellschaft zu leben und auch hier in Leipzig, was sich gerne einen weltoffenen Ruf gibt. Dann gucken wir auch nochmal Subkulturen an, also Musikveranstaltungen der extremen Rechten, aber auch Verknüpfungen im Sport. Da gibt es zum Beispiel einen Artikel, wo es um Lok geht, den relativ bekannten Leipziger Fußballverein und deren Verstrickung ins Neonazi-Milieu, was es da für Überschneidungen gibt. Und ein Kapitel, was sich schwerpunktmäßig mit dem Thema rechte Gewalt befasst und da sozusagen auch nochmal versucht, den Anstieg, den es in den letzten Jahren ja nicht nur bundesweit gab, sondern tatsächlich auch in Leipzig und der Umgebung, den nochmal so ein bisschen nachzuzeichnen.
Diese Schwerpunkte, die Steven hier gerade beschrieben hat, die in der Ausgabe Leipziger Zustände 2016 behandelt werden, die werden von verschiedenen AutorInnen, JournalistInnen, WissenschaftlerInnen und VertreterInnen verschiedener Gruppen und Organisationen behandelt. In Artikeln, die persönliche Erfahrungen beschreiben, Hintergründe analysieren oder auch in Interviews mit Asylsuchenden und UnterstützerInnen von Geflüchteten. Wer das gerne lesen will, der oder die kann sich freuen. Die Broschüre ist absolut kostenfrei erhältlich. Da sich Leipziger Zustände an eine interessierte Zivilgesellschaft wendet, ist der Zugang zur Broschüre sehr einfach gestaltet. Steven von Chronicle LE sagt, wo man an die rankommt.
Wenn Leute in Leipzig wohnen, ist es relativ einfach. Da gibt es relativ viele Auslageorte, zum Beispiel der Stura, das Rathaus und noch viele andere Orte, die einsehbar auf unserer Webseite www.chronicle.org. Wer nicht aus Leipzig kommt und dennoch trotzdem gerne ein Exemplar hätte, kann uns einfach kurz eine Mail schreiben und dann schicken wir gerne ein Exemplar zu.
Und wer das nicht unbedingt haptisch vor sich liegen haben muss, der kann sich sogar die Broschüre als PDF runterladen. Die Broschüre Leipziger Zustände. Einfach mal auf chronicle.org vorbeischauen. Alles klein und zusammengeschrieben. Leipziger Zustände, Chronicle, Dokumentation und Analyse faschistischer, rassistischer und diskriminierender Ereignisse in und um Leipzig ist der vollständige Titel dieser Broschüre und umfasst Artikel zahlreicher Autoren auf insgesamt 84 Seiten. Ehrenamt ist wie frisch gebackener Apfelkuchen. Alle finden es gut. Ehrenamtliche übernehmen Aufgaben, die eigentlich in sozialstaatlicher Verantwortung liegen. Leistungen, auf die es einen Rechtsanspruch geben sollte. Unterstützung von Geflüchteten wird zur Wohltätigkeit, die Dankbarkeit verlangt. Es entstehen Abhängigkeiten, die paternalistisch und rassistisch geprägt sind. Ehrenamt hat Konjunktur, wird gelobt, gewürdigt. Selbstorganisierte Geflüchteten aber fehlen bei den Ehrungen. Ihr Engagement bleibt unerwähnt. Ihr Protest wird kriminalisiert. Es ist uns keine Ehre, eine Arbeit zu tun, die ohne den Abbau des Sozialstaates gar nicht notwendig wäre. Machen wir Orte des Helfens zu Orten des Protests und der Solidarität. Mit diesen Worten rief die GEFA, das ist die Gewerkschaft für Ehrenamt und freiwillige Arbeit, am 5. Dezember 2016 zu einem Ehrenamtsstreik in Berlin auf. Und auch diese Worte, die motivierten die Redaktion der Programmzeitschrift von Radio Korax, das Ehrenamt mal kritisch zu beleuchten und zu hinterfragen. Es ist wieder der erste eines Monats, des Februars gerade, und das heißt, ab heute gibt es wieder ein neues Programmheft von Radio Korax. In dem wird sich immer einem Themenkomplex angenommen mit Auseinandersetzungen in Form von Interviews, Kommentaren oder Artikeln. Im Februar trägt das Heft also den Titel Freiwillig. Das ist ein Thema, das uns hier häufig beschäftigt, besonders seit der Aktionswoche des Medienetzes. Es ist uns keine Ehre, die man hier auch auf Radio Korax mitverfolgen konnte, indem die ein kritisches Ehrenamt oder besser Freiwilligenarbeit forderten. Und auch seit dem angesprochenen Ehrenamtsstreik, von dem wir gerade die Protestworte gehört haben. Im aktuellen politischen Diskurs ist das ein wichtiges Thema. Zum Beispiel bei den angesprochenen AktivistInnen, die Leute unterstützen, die in Deutschland neu ankommen. Die fühlen sich häufig instrumentalisiert und erledigen unbezahlte Arbeit, für deren Erledigung eigentlich der Sozialstaat verantwortlich wäre. Hinzu kommt die Frage, wie ehrenhaft das jetzt eigentlich ist, da zu helfen, wie korrekt auch geholfen wird. Ehrenamt, ein kritisches Ehrenamt, das ist aber auch ein Thema, das beschäftigt hier in den Studios, in den Räumlichkeiten von Radio Korax uns nicht nur in der Auseinandersetzung oder in der Recherche, sondern auch ganz persönlich, denn auch hier sind unzählige Freiwillige am Werk, für die Arbeit oft eine Belastung darstellt. Aber ohne Chef kann man sich ja auch bei niemandem so wirklich darüber beschweren. Wenn man sich selbst aussucht, dass man Überstunden macht, ist das doch total freiwillig, oder? Lukas hat dazu einen Kommentar in der Februar-Programmzeitung von Radio Korax geschrieben.
Ins Studio und auch mal raus. Im Rahmen meines Bundesfreiwilligendienstes stehe ich am Ende eines 12-Stunden-Tages im Radiostudio und führe in einer selbstredend freiwilligen Überstunde ein solidarisches Interview mit der Gewerkschaft, die gegen schlechte Bezahlung und Überstunden zum Streik aufgerufen hat. Ich will den Leuten am Radio zeigen, wie sinnvoll es ist zu streiken und nicht immer nach der Pfeife des Chefs zu buckeln. Im Radio habe ich keinen Chef. Aber kann meine Botschaft glaubwürdig sein? Dieses Dilemma ist erheblich schwieriger zu politisieren als das Ehrenamt in der Flüchtlingshilfe. Das hängt vielleicht mit einer Entwicklung zusammen. Das freie Radio ist aus einer Bewegung heraus entstanden, die das Bedürfnis hatte, ihre Ziele zu kommunizieren. Schließlich wurde das Radio institutionalisiert und die Bewegung ist weggebrochen. Institution und Bewegung sind irgendwie voneinander getrennt. Es müsste anders sein. Nicht so, dass ehrenamtlich dilettantisch institutionell professionalisierte Radiosprecher und Sprecherinnen den Arbeitern was von der Perspektive des Streiks erzählen, sondern dass die Streikenden das Radio als ihr Mittel begreifen. Die verbindende Forderung, bessere Bezahlung und mehr Freizeit für alle auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene oder altmodisch ausgedrückt für die ganze Klasse, damit wir uns unter anderem der Kommunikation widmen können.
Ein Kommentar von Lukas aus der tagesaktuellen Redaktion war das gerade zum Dilemma der Freiwilligenarbeit hier beim freien Radio, Radio Korax. Wen das Thema Freiwilligenarbeit und natürlich vor allem das kritische Hinterfragen eben derer interessiert, dem sei die neue Programmzeitschrift von Radio Korax ans Herz gelegt. Da findet man auch noch zahlreiche andere Artikel, unter anderem ein ausführliches Interview mit Silke van Dijk. Und außerdem gibt es da natürlich wie immer auch die Übersicht über das Programm, alle Sendungen zu allen Uhrzeiten sowie ausgewählte Veranstaltungshinweise für Halle und Umgebung. Die Programmzeitschrift, die gibt's in Halle an vielerlei Orten, zum Beispiel ganz offensichtlich im Unterberg 11 in den Räumlichkeiten von Radio Korax. Also kommt uns doch mal besuchen. Hier in den Mediennachrichten haben wir ja gerade einen Blick auf aktuelle Erscheinungen geworfen. Wir wollen uns an dieser Stelle mal aber nicht nur in Anführungszeichen mit dem Inhalt beschäftigen, sondern auch mit der Form. Und da kann ich schon mal alle beruhigen, weder in den Leipziger Zuständen noch in unserer Programmzeitschrift wird Comic Sans verwendet. Comic Sans ist die wohl verhassteste Schriftart, die es gibt. Oder sie polarisiert wohl eher. Denn benutzt wird die peinlich flippige Microsoft-Schrift, die an Schreibschrift in Comic-Sprechblasen erinnert, wie der Spiegel sie nennt, erstaunlich oft bei den scheinbar unpassendsten Gelegenheiten. Auf Speisekarten, Plakaten, auf Lebensmitteln, aber auch auf Defibrillatoren, Krankenwagen und sogar die Polizei hat schon mal Comic Sans benutzt. Wir wollen einen Blick werfen auf die Entstehung von Comic Sans mit dem Mann, der an allem schuld ist.
My name is Vincent Canair. I was a typographic engineer at Microsoft. I contributed to lots of fonts like Webdings, Trebuchet and most notably Comic Sans. So it's all my fault.
Vincent Canair, das ist der Microsoft-Mitarbeiter, der 1995 die Schriftart Comic Sans ins Leben gerufen hat. Und dahinter steht tatsächlich eine längere Entstehungsgeschichte, denn ja, der Mann hat sich darüber tatsächlich Gedanken gemacht, bevor er das in die Welt gesetzt hat. Und mit einem Master in Type Design ist er auch von grafischer Seite gesehen kein unwissender Amateurdesigner.
We went to university in the 1980s. I was a quite young, rebellious fine art student, and I'd walk through the galleries of the old Soho and look at paintings and artwork. If you didn't notice them, I considered that was bad. And if you did notice, it was good, because at least they made you stop and look. It either shocked you or you really liked it. But if you didn't even notice and you just walked through, it was a disaster. And so I looked at Batman and The Watchmen and pretty much tried to draw on the computer something that looked similar to that, but not copying it. So that's how Comic Sans was made, by just looking at comic books and comic characters. My boss, Robert Norton, he didn't really like the font, and he thought it should be a bit more typographic. And I argued and said, no, it should be weird. And I thought it stood out, and it wasn't boring typography that's in a school book.
Vincent Cunnaire hat ursprünglich die Schriftart Comic Sans MS entworfen, damit die zur Verwendung ist für Sprechblasen in der Software Microsoft Bob, die damals entwickelt wurde, so eine ganz freundliche Software, wo einem der Rechner erklärt werden soll. Nachdem die Cunnaire die Schrift aber fertig hatte, stellte sich heraus, dass das alles schon so ein bisschen zu spät war und die Texte nicht in die Sprechblasen passten und die Schrift wurde dann nicht verändert, weil man dann nachträglich alle Sprechblasen hätte vergrößern müssen. Deshalb wurde Comic Sans MS dann zu einer Standardschriftart, die dann zu den anderen Standardschriftarten des Microsoft-Betriebssystems hinzugefügt wurde in den üblichen Paketen und dann wurde es auf unnachvollziehbare Weise unglaublich populär.
I started to see it when it was in the wild, so to speak. The first one I remember was a neon sign over a store called Fun Stamps. That's when I realized it's going to get used any way anybody wants to use it. And that just snowballed from there.
Und mit dieser übermäßigen Benutzung kam auch die Kritik und die Aversion. Unter Designern ist die Schrift Comic Sans wegen ihrer häufigen Verwendung im nicht professionellen Bereich schon längst verpönt. Es gibt aber auch Leute, die aus Hass auf diese Schriftart ganze Internetseiten gründen, die einzig den Zweck haben, sich über Comic Sans aufzuregen. Zum Beispiel ComicSansCriminal.com. Hier werden die einzigen Umstände festgelegt, unter denen diese Schriftart benutzt werden darf. Wenn man für unter 11-Jährige schreibt, wenn man Comic-Sprechblasen füllt oder aber auch für Legastheniker. Denn interessanterweise fällt es denen tatsächlich leichter, Comic Sans schnell zu lesen. Aber auch hier kann sich Comic Sans Criminal nicht verkneifen, darauf hinzuweisen, dass es auch noch dafür andere Alternativen gibt. Auf dieser Website kann man sogar die E-Mail-Adresse von einem Freund oder einer Freundin eingeben, die zu oft Comic Sans benutzen und die Website schickt dann ein Ermahnungsschreiben. Unglaublich, wie viel Hass so eine simple Schriftart hervorrufen kann. Der Erfinder Vincent Cunnaire weist diese Anschuldigungen aber zurück. Es sei ja nicht die Schuld der Schriftart, dass sie in den Augen mancher falsch genutzt wird. Insgesamt nimmt das aber relativ gelassen.
I thought it was funny. I didn't really find it offensive. And Comic Sans is not one of the better pieces of art, but conceptually it's one of the best things I've ever done. It probably is the best thing I have ever done.
Soweit Vincent Cunnaire, der Erfinder und der Verantwortliche für die kontroverse Schriftart Comic Sans MS. Wenn ihr also da vor den Empfangsgeräten Leute richtig aufregen wollt, wisst ihr, in welcher Schriftart ihr als nächstes E-Mails, Briefe, Flyer oder Publikationen verfassen könnt. Und so weit, so gut ist es hier eigentlich auch schon mit den Mediennachrichten. Hier machen wir gleich weiter im tagesaktuellen Programm. Die Mediennachrichten, die ihr gerade hier gehört oder nicht ganz gehört habt, die kann man auch nachhören, später dann auf radiokorax.de, auf freie-radios.net oder in einem anderen der heutigen tagesaktuellen Magazine. Nächste Woche um eine ähnliche Zeit hören wir uns wieder am Mittwoch. Und bis dahin wünsche ich allen eine schöne Woche oder eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal bei den Mediennachrichten.